Die Idee zu dieser Geschichte kam mir im Traum. Eine Trophy Wife kam darin vor, zu Hause in den Hollywood Hills, in einem riesigen Haus. Im Traum hatte ich eine Künstlerkolonie vor Augen, in der diese Frau allen Ex-Freunden, die auch Künstler, Schriftsteller sind, erlaubt, in ihrer Villa zu leben und dort ihre Kunst zu schaffen.
Allows all of her ex-boyfriends, who are artists or writers or something, to live within the mansion and create their art.
Das Haus, in dem wir leben, besteht aus drei Flügeln. Im Westflügel wohnen der Ehemann und ich. Im Ostflügel wohnen die Kinder und ihre jeweiligen Au-pairs. Und im größten, aber hässlichsten Flügel, der sich wie ein krummer, gebrochener Arm hinter dem Haus erstreckt, wohnen meine 100 Ex-Freunde. Wir leben in L.A.
Die Geschichte hat sich im Schreibprozess dann stark verändert und wurde zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die Frau lebt ja mit ihren alten Freunden zusammen. Was lässt man los? Woran hält man fest? Als ich angefangen habe zu schreiben, war mir zum Beispiel nicht klar, dass diese Frau Gewalt erfahren haben und darüber Rechenschaft ablegen würde. Ich habe mir das beim Schreiben erarbeitet, wusste selbst nicht, wohin mich die Idee führen würde.
Willkommen in einem ganz eigenen Erzählkosmos, in Geschichten, die sich oft wie ein Traum anfühlen, unlogisch, aber zwingend. In Geschichten, bei denen ich mich ganz oft gefragt habe, wo führt das denn bitte hin? Was wird zum Beispiel aus diesem Haus in Los Angeles, in dem 100 Ex-Freunde ein Zuhause finden? Wird das ein modernes Märchen, eine feministische Utopie, eine gesellschaftliche Dystopie? Ich hatte keine Ahnung, die Autorin selbst offenbar auch nicht, als sie angefangen hat zu schreiben. Aber mir war bei jeder Geschichte gleich klar, ich gehe mit. Ich folge dieser Autorin hinein in ihre surrealen Welten. Ling Ma heißt diese Autorin. In China ist sie geboren, in den USA groß geworden und ziemlich erfolgreich. New York Ghost, der Debütroman, wurde gleich in etliche Sprachen übersetzt, vielfach ausgezeichnet. Im deutschsprachigen Raum kam das Buch zum Beispiel auf Platz 1 der Hotlist der unabhängigen Verlage. Heute aber soll es um Ling Mas neuen Kurzgeschichtenband gehen, Glückscollage. Aus ihm stammt die Geschichte, von der gerade schon die Rede war. Und damit begrüßt sie Marisches zum Podcast Buchgefühl. Reden und Lesen zu Lesung und Gespräch mit Ling Ma.
Years later, when I was putting the story collection together,
Jahre später, als ich die Kurzgeschichten für diesen Band zusammengefügt habe, dachte ich, diese Geschichte, Los Angeles, ist so eine absurde, fantastische Auseinandersetzung mit körperlicher Gewalt, häuslicher Gewalt. Da brauche ich eine zweite, ein realistisches Gegenstück. Diese beiden Geschichten sollten den Band eröffnen. Denn aus meiner Sicht ist der beides zugleich, realistisch und fantastisch.
One foot in the fantastical realm and one foot also rooted in realism.
Die zweite Geschichte, das realistische Gegenstück also, hören Sie gleich. Und Gewalt ist ein zentrales Thema, nicht nur in dieser Geschichte. Es zieht sich durch das Buch auch migrantische Lebensläufe, das Ankommen in einer Gesellschaft, das Ausgeschlossensein aus ihr spielt in vielen Geschichten eine Rolle. Aber die Themen waren es gar nicht, die mich so für diese Geschichten eingenommen haben, sondern eben diese Verbindung aus fantastischen und realistischen Elementen. Das erinnerte mich oft an Träume, auch an Märchen. Und trotzdem sind diese Geschichten ja alle ganz klar im politischen Raum verortet. Sie verhalten sich ganz stark zu unserer Gesellschaft.
You know, I definitely enjoy working with the surreal premise or a fantastical premise.
Ich gehe gerne von surrealen Prämissen aus, surreal oder fantastisch. Aber ich will sie immer realistisch ausgestalten. Um ehrlich zu sein, ich halte die Realität für bizarrer, surrealer als sonst was. Insofern braucht es nicht viel, um diese surrealen Ausgangslagen so zu füllen, dass sie sich realistisch anfühlen.
Yeah, sure. Maybe I can name one example just to give the audience an idea.
Vielleicht hilft ein Beispiel, um sich das noch konkreter vorstellen zu können. In einer Geschichte hängt einer schwangeren Frau der Arm ihres Kindes aus der Vagina. Sie muss ein paar Monate mit diesem Arm zwischen den Beinen rumlaufen. Der Arzt sagt, oh, nicht so tragisch, das kann alles passieren. Das ist nicht unbedingt realistisch, aber vor diesem fast schon surrealen Hintergrund entspinnen sich dann enorm realistische Dialoge, in denen sie mich über Rassismus nachdenken lassen oder über Geschlechterrollen in unserer Zeit. Und diese Mischung fand ich total reizvoll. Wie gelingt die Ihnen?
Well, it's interesting you say that the stories are dreamlike because many of the scenarios did come from some of my dreams, but
es ist interessant, dass Sie vorhin gesagt haben, die Geschichten seien wie Träume. Denn viele der Szenarien kommen tatsächlich aus meinen Träumen. Aber meine Träume frustrieren mich eher, weil ich die nie einfach auflösen kann. Die erste Idee zu dieser Geschichte kam also im Traum zu mir. Diese Frau, deren Baby zum Teil außerhalb ihres Körpers hängt. Und dann habe ich versucht, diese Idee zu füllen. Mein Gefühl im Traum war, diese Frau ist ein gesprungenes Ei auf zwei Beinen. Und daraus ergibt sich die Spannung. Irgendwann wird das Ei ja wohl brechen. Das zu wissen, fühlt sich unangenehm an, die ganze Geschichte hindurch. Ich glaube, von allen Geschichten arbeitet sich diese am meisten an der amerikanischen Ignoranz, dem US-Imperialismus ab.
An American kind of imperialism, and as she ventures back to her home country, where I realize that citizenship is often determined by your place of birth.
Das habe ich gemerkt, als ich diese Frau zurückwagt in ihr Heimatland. Staatsangehörigkeit hängt ja oft vom Geburtsort ab. In welchem Land wird also dieses gesprungene Ei platzen? Und nichts davon habe ich geahnt, als ich zu schreiben angefangen habe. Ich wollte aus dieser ersten Idee einfach was machen. Es hat Spaß gemacht. Ich habe mir vorgestellt, wie sich das körperlich anfühlen könnte, wenn du rumlaufen würdest mit so einem Anhang. Habe auch erst gedacht, geht's hier um eine Frau mit Penis? Ist es das? Das war mir alles nicht klar. Aber je mehr ich diese Grundidee bearbeitet habe, umso klarer wurde, was die Geschichte durchspielen würde. Bei mir ist es immer so, ich sage zwar, ich will dies oder jenes tun, aber meine Intention ist unwichtig. Als Schriftstellerin versuche ich eigentlich bloß zu hören, was die Geschichte mir erzählen, was die machen will. Und das zuzulassen, das ist das Wichtigste. Zu merken, was die Geschichte selbst sagt.
You know, allow it to go that way. I wouldn't have chosen to write a story about.
Ich hätte mir nicht ausgesucht, eine Geschichte über amerikanische Ignoranz zu schreiben, über Heimat. Mir wäre das wie ein Klischee vorgekommen. Aber so hat sich die Geschichte eben entwickelt.
But that's what the story turned out to be.
Yeah, I think it's in a way leading to a question I ask myself because
vielleicht kann ich daran anknüpfen, denn ich habe mich manchmal gefragt, warum ich diesen Geschichten eigentlich glaube. Also zum Beispiel, dass da ein Arm raushängt oder in einer anderen Geschichte, dass ein Schrank die Tür zu einem geheimen Wald ist. Wie testen Sie das beim Schreiben, ob ich Ihnen das Unglaubwürdige, das Unmögliche glauben werde?
Well, sometimes it's as simple as if this were actually happening to me, what would I do?
Manchmal hilft die banale Frage, wenn mir das passieren würde, was würde ich tun? Und wenn mir ein Babyarm raushängen würde, würde es wohl um die Haut gehen? Wie verletzlich die wäre, wie man sie pflegen müsste. Ganz praktisch also. Ernsthaft über diese profanen Details nachzudenken, kann fantastische Ideen erden.
These, you know, fantastical ideas, but also when
aber da ist noch etwas. Im College habe ich viel Zines gelesen. Ja, ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland gibt. Kleine Büchlein, die die Leute selbst produzieren, in Läden verkaufen oder einfach Freunden geben. Da gibt es keinen Distributionsplan, aber auch keine Hürden. Es gab darunter die Personal Zines. Da schrieben die Leute von so ziemlich allem. Und was man sicher bekam, war ein Gefühl für einen Menschen. Und wenn ich darüber nachdenke, wie eine glaubwürdige Stimme klingen könnte, denke ich an diese Zines, die ich im College gelesen habe.
You know, when I think about like what a believable voice might be, I think back to the zines that I read in college.
Ich hatte manchmal auch das Gefühl, ich bin fast schon gezwungen zu glauben, also ich muss dieser Stimme folgen. Und Zwangshandlungen spielen in vielen Geschichten auch inhaltlich eine Rolle. Da ist zum Beispiel die Frau, die ihrem Ex folgt, wie im Rausch. Da sind Menschen, die im Wald verschwinden. Da ist ein Mann, der seinen Koffer packt, ganz ruhig, aber doch manisch, würde ich sagen, weil er eigentlich mit seiner Frau gerade über deren Affäre sprechen sollte, ist Literatur für sie auch ein Ort, um über Freiheit nachzudenken, darüber, wie frei oder wie determiniert wir eigentlich agieren.
How free or determined we really are in our actions.
The realm of fiction I see as a kind of play space. So the things that I would never do in my real life, in my daily life.
Fiktion ist für mich ein Ort zum Spielen. Was ich im Leben nie tun würde, tue ich dort. Wenn mir auf der Straße ein Ex begegnen würde, wäre ich zu rational, um ihn zu verfolgen. Aber in der Fiktion kann ich das tun. Gleichzeitig ist es so, auf der Oberfläche schreibe ich, um zu erkunden, was passiert als nächstes. Aber ich glaube, dahinter liegen andere, tiefere Fragen, die mich beschäftigen.
When I was in grad school, I was writing Severance, the novel at the time.
Im Master, da habe ich gerade an meinem Roman gearbeitet, habe ich zu meinem Dozenten gesagt, ich schreibe das, weil ich nach Antworten suche. Und er sagte etwas sehr Kluges, nämlich, wenn ich schreibe, versuche ich nur zu verstehen, was eigentlich meine Frage ist. Und das hat meinem Denken über Fiktion eine neue Richtung gegeben.
Zwang war das eine Thema, über das ich viel nachgedacht habe, Verletzlichkeit ein anderes, denn ihre Figuren schienen mir oft verwundet oder verletzlich zu sein und das ohne, dass sie schwach wären oder sich einfach so als Opfer empfinden würden.
Most of them are quite strong, but vulnerable.
Maybe my general perspective is that people are made strong by the difficulties that they faced.
Vielleicht hat das mit meiner grundsätzlichen Einstellung zu tun, dass es gerade die Probleme sind, die dich stark machen. Und in dieser Hinsicht wollte ich die Charaktere realistisch zeichnen. Ich erinnere mich, dass die Protagonistin in der Geschichte Orangen was auf Facebook postet über ihre Missbrauchserfahrung und dass sie dann alle auf diese Rolle des Opfers festlegen wollen. Sie dachte, wenn sie sich öffnet, tritt sie ein Gespräch los. Aber der öffentliche Diskurs über Misshandlung und Opferschaft ist sehr limitierend. Da geht es um Schubladen, alles sehr oberflächlich, vieles wird ausgeklammert. Sie musste also das Mitleid einfach akzeptieren, was sich aber aufgezwungen angefühlt hat. So eine Situation hat ja viele Dimensionen.
Obviously many dimensions to these situations.
I have one more question about Oranges because we are about to listen to a passage.
Wir hören ja gleich eine Passage aus dieser Geschichte Orangen. Es geht da um eine Frau, die ihren Ex-Partner wieder trifft. Der hat sie geschlagen und auch beim Lesen von dieser Geschichte habe ich mich gefragt, warum handelt sie eigentlich, wie sie handelt? Schreibt ihm nochmal lange nachdem die Beziehung zu Ende ist, verfolgt ihn dann, als sie ihm zufällig begegnet, trifft ihn auch wieder kurz nachdem die Beziehung zu Ende ist. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ob es überhaupt eine Antwort gibt auf solche Warum-Fragen.
Yes, actually it touches on something I discovered while I was writing that story.
Ich muss an etwas denken, das ich beim Schreiben dieser Geschichte merkte. Meine Idee war zuerst, dass sie diesen Mann verfolgt, um zu verstehen, warum er ihr all das angetan hat. Ging es da um sie? Ging es um ihn? Aber es gibt einen Moment der Erkenntnis in dieser Geschichte. Da trifft sie ihn im Café, er lässt eine Orange fallen, die rollt weg, ist verschwunden und er gibt sie einfach verloren, gibt sofort auf. Durch diese Szene versteht sie plötzlich seinen ganzen Charakter. Und diese Erkenntnis hat sie, bevor sie ihn nach Hause verfolgt. Insofern Sie weiß alles, kann sich aber trotzdem nicht davon abhalten, ihm zu folgen.
And that to me was a strange discovery in the story, because I had intended that moment, you know, that realization about his character to be the climactic center of the story.
Und damit hatte ich nicht gerechnet. Ich dachte, diese Erkenntnis würde der Höhepunkt der Geschichte sein. Aber beim Schreiben merkte ich, dieser Moment hat längst stattgefunden. Sie weiß alles und tut es trotzdem. Das Problem ist nur, er wird ihr nicht helfen können, weil er keine Erkenntnisse zu bieten hat. Er könnte ihr nicht sagen, warum, ihr etwas erklären. Er ist sehr oberflächlich, agiert aus einem Zwang heraus, den er nicht versteht. Insofern ist es wie eine Blackbox zu öffnen und sich dort Antworten zu erhoffen.
Trying to open a black box and look for answers. Yeah.
Ling Ma über den Erzählband Glückscollage und zuletzt über die Geschichte, aus der Sie jetzt einen Ausschnitt hören werden. Orangen. Wir springen mitten hinein in die Erzählung. Da hat die Erzählerin ihren Ex-Freund Adam zufällig getroffen, hat sich zurückgehalten, ist nicht auf ihn zugegangen, ist ihm aber gefolgt bis nach Hause. Und da steht sie jetzt gegenüber von seinem Haus, schaut hinein in sein neues Leben und erinnert sich an die Vergangenheit, an ihre Beziehung zu Adam, aber auch an Christine, eine andere Ex-Freundin von Adam, der dasselbe passiert ist wie ihr und mit der sie in vielen, vielen Telefonaten versucht hat, das Geschehene zu verstehen. Es liest die Schauspielerin Katja Bürkle, Regie Irene Schuck.
Gegenüber ging Licht in einem Fenster an. Da war Adam wieder, vom Fenster eingerahmt. Es war eine Souterrainwohnung. Er stand in der Küche, brachte Wasser in einem Topf und einer einzelnen Deckenlampe zum Kochen. Obwohl in der Küche Unordnung herrschte, Gewürzgläser standen kreuz und quer auf der Resopaltheke herum, kochte er bedächtig und sorgfältig. Er fühlte sich dabei wohl, es beruhigte ihn. Er nahm die Spaghetti und brach sie in der Mitte durch, damit sie besser in den Topf passten. Er öffnete die Packung mit den stückigen Tomaten und wärmte diese in einer separaten Kasserole auf. Das Licht in einem Fenster neben seinem wurde eingeschaltet. Das Erste, was mir auffiel, war ein großes Bücherregal, auf dem eine ganze Reihe finster dreinblickender Porzellanpuppen saßen. Die Bewohnerin dieses Apartments war eine junge Frau, die gerade von der Arbeit nach Hause kam. Sie ließ ihre Tasche auf den Boden fallen und dann kam Adam in den Raum. Sie umarmten sich. Er hob die Tasche auf und hängte sie in einen Garderobenhaken. Sie setzten sich auf das Sofa. Ich konnte ihre Gesichter sehen, während sie sich über ihren Tag unterhielten. Von ihrer Wohnung aus konnten sie nicht sehr weit nach draußen in die Dunkelheit sehen. Umgekehrt war ihr erleuchtetes Fenster für mich wie eine Kinoleinwand. Und ich konnte es nicht lassen. Ich überquerte bei Rot die Straße. Ich stellte mich neben das Fenster und schaute wie eine Spannerin in ihr Leben. Es war ihre Wohnung, nahm ich an. Und er wohnte bei ihr. Das war seine Vorgehensweise. Er krallte sich eine Frau und zog schließlich bei ihr ein. Sie saßen auf dem Sofa und sahen die Abendnachrichten im Fernsehen. Weiter taten sie nichts. In der Werbepause stand er auf und sagte, wie ich mir zusammenreimte, er wolle nach dem Essen sehen. Gerade als ich mich abwandte, sah er zu mir auf. Obwohl Adam mich gesehen hatte, kam jemand anderes heraus. Sie trat aus dem Hintereingang in die Gasse, als ich weggehen wollte. Es war die junge Frau aus der Wohnung. »Hi, ich bin Beth«, sagte sie demonstrativ und streckte ihre Hand aus. »Hi«, sagte ich, nicht unfreundlich. Ihr Händedruck war sanft. Sie trug ein bedrucktes T-Shirt und einen Minirock, dazu Doc Martens. Aus der Nähe wirkte sie noch jünger, als wäre sie gerade erst vom College abgegangen. Sie kam direkt zum Punkt. Adam hat gesagt, sie sind ihm seit dem Lebensmittelladen gefolgt. Eigentlich sogar noch länger. Und weil ich nichts zu verbergen hatte, fügte ich hinzu, wir waren mal zusammen. Okay. Sie versuchte nicht überrascht auszusehen. Das erklärt allerdings nicht, warum sie ihm gefolgt sind. Sie hielt kurz inne und als ich nicht sofort antwortete, sagte sie, ich weiß nicht genau, wie ich das am besten formuliere, aber, was wollen Sie? Ich will reinkommen, sagte ich unmissverständlich. Sie lächelte fast. Und warum sollten wir sie reinlassen? Warum sollten Sie mich reinlassen? Korrigierte ich sie. Ich nehme an, es ist Ihre Wohnung. Ja, es ist meine Wohnung. Ich wohne hier seit 2 Jahren. Ich nickte, als wüsste ich davon. Also ist es Ihre Entscheidung, nicht seine. Wissen Sie, ich habe Adam gesagt, er soll nicht die Polizei rufen. Es war ihr allerletzter Versuch, mich abzuschrecken. Das würde er nicht tun. Es läuft immer noch ein Sitzungshaftbefehl gegen ihn. Ein Haftbefehl? Weswegen? Jetzt konnte sie ihre Überraschung nicht mehr verbergen. Weil er sein letztes Treffen mit dem Bewährungshelfer verpasst hat. Ich ließ es sacken. Es fängt an zu regnen, gab ich zu bedenken. Sie legte ihre Hand auf den Türgriff. In Ordnung, Sie können reinkommen, sagte sie schließlich. Und dann, als würde sie einen Witz machen, von dem sie nicht genau wusste, ob es ein Witz war, fügte sie hinzu, bitte tun Sie nichts Böses. Ich täuschte Entrüstung vor. Sehe ich so aus, als würde ich etwas Böses tun? Sie lächelte unsicher. Ich weiß es nicht. Aber sie war neugierig. Sie hielt die Tür auf und ich ging die Stufen hinab in ihre Wohnung. Woran ich mich als erstes erinnere, wenn ich an diesen Abend denke, ist, dass er hinterher direkt seine Mutter anrief. Es mussten noch die Stunden bis zum Morgen herumgebracht werden, wie sich herausstellte. Und er war unruhig, wusste nicht wohin, außer am Ort seines Verbrechens zu bleiben, bis sich der Himmel hinter den Jalousien erhellte. Er schritt in meinem Schlafzimmer auf und ab und fasste die Ereignisse des Abends für seine Mutter am Telefon zusammen. Es war spät genug, um sie mit dem Anruf aus dem Schlaf gerissen zu haben. »Dann habe ich sie geschlagen«, sagte er. »Und das hätte ich nicht tun sollen, aber...« Er hielt inne, hörte der Stimme am anderen Ende der Leitung zu. »Nein, sie hat nicht die Polizei gerufen. Nein, niemand hat die Polizei gerufen.« Beim Zuhören wurde mir klar, dass ich seine Mutter nicht zum ersten Mal mit so etwas auseinanderzusetzen hatte. Er ließ mich nicht aus dem Zimmer. Sie dachte bereits in Kategorien wie Schadensbegrenzung. Jegliche Überraschung, die ich empfand, schien weit entfernt. Er hatte mich nie zuvor geschlagen, aber seit er eingezogen war, hatte er mir auf andere Art das tägliche Leben zur Hölle gemacht. All das hatte ich Christine am Telefon erzählt. »Oh Gott, seine Mutter! Sie haben sich ständig wegen irgendwas gestritten«, sagte sie, »und wann immer er etwas Schreckliches getan hatte, schmiedeten sie Pläne, wie sie ihn da wieder herausbekommen konnten. Erzähl mir den Rest.« »Welchen Rest?« »Den Rest der Nacht. Er rief seine Mutter an. Und was dann?« Eiswürfel klirrten, während sie sich noch einen Drink einschenkte. »Also er ließ mich nicht aus dem Zimmer. Deshalb hörte ich das gesamte Telefonat mit«, sagte ich. Die Details der Nacht waren so schaurig, dass man sie kaum glauben konnte. »Ich weiß es nicht«, hatte er zu seiner Mutter gesagt. Sein Blick schoss in meine Richtung. Ich lag auf dem Bett. »Keine Ahnung, sie hat ein paar blaue Flecken. Also sie blutet jetzt nicht oder sowas.« Das Licht war aus. Er ließ es mich nicht anmachen. Also konnte er nicht sehen, was er angerichtet hatte. Auch nicht das Blut auf dem Kissen und den Laken, den Wänden. Er war wie ein kleiner Junge, der bei den Details schwindelt, damit er besser wegkommt. Mir war das Ausmaß meiner Verletzungen noch nicht klar. Mein Gesicht war noch nicht geschwollen. Und obwohl ich einen stumpfen Schmerz wahrnahm, war der größte Teil vom Adrenalin gedämpft. Ich wusste, dass meine Lippe geplatzt war und dass ich wahrscheinlich ein blaues Auge von seinem Schlag bekommen würde. Im Gespräch mit seiner Mutter schlingerte er zwischen Reue und Wut, zwischen Selbstbezichtigungen und Vorwürfen gegen mich. »Ich glaube nicht. Wir haben uns gestritten. Sie war unverschämt. Ich hätte es nicht tun sollen«, hatte er wiederholt, dann innegehalten, um zuzuhören. Er sah zu mir. »Sie ist wach. Sie schläft nicht. Sie ist sehr still. Irgendwann muss ich eingeschlafen sein.« »Er hat sich tatsächlich entschuldigt«, sagte ich zu Christine. Nachdem er aufgelegt hatte, sagte er die ganze Zeit, es tut mir so leid. Es war, als hätte er erst verstanden, was er getan hatte, nachdem er seiner Mutter seine Sicht der Dinge geschildert hatte. Die Wohnung hatte von außen zwar ziemlich kitschig ausgesehen, aber als ich sie betrat, war sie hell und einladend. Beth stand auf Retro, 1950er Stil. Ihre Wohnung war mit sorgfältigem Eifer eingerichtet, so wie bei jungen Menschen, die glaubten, ihr Geschmack würde sie definieren. Das deprimierende Oberlicht wurde durch einige Stehlampen im Tiki-Stil erweitert. Sogar das Bücherregal mit den Puppen wirkte gemütlich. Ihre Augen wackelten beim Donnerschlag. »Werden Sie auf Ihre Puppen angesprochen?«, fragte ich. »Alle finden Sie unheimlich, aber ich arbeite in einem Puppenladen«, sagte Beth. »Sie sehen gruselig aus, aber ich mag sie.« Die Puppen waren wie historische Berühmtheiten gekleidet. Queen Elizabeth, die Jungfrau Maria, Emily Dickinson. Ich deutete auf eine, die wie Frida Kahlo angezogen war. Die gefällt mir. Adam schreckte zurück, als er aus der Küche kam und mich sah. Ich dachte, du wolltest mit ihr reden. Es regnet und wir reden jetzt, sagte Beth. Und an mich gewandt. Wir wollen jetzt essen. Sie können uns Gesellschaft leisten, wenn Sie mögen. Trotz der Situation wirkte sie wie eine stolze Gastgeberin, die mit ihrem Zuhause prahlen wollte. Danke. Ich setze mich eine Weile dazu. Ich versuchte, unaufdringlich zu wirken. Ungefährlich. Er sah mich nicht an. Er redete auf sie ein. Das ist meine Ex. Ich weiß. Den Teil hattest du nicht erwähnt. Sie hielt inne, wies dann in Richtung des Tisches. Kommen Sie, setzen wir uns. Wir können zumindest reden. Ich setzte mich. Der petrolfarbene Resopaltisch war mit rotkarierten Tischsets eingedeckt. Weiter standen dort eine Schüssel mit Spaghetti, eine Holzschüssel mit Salat, eine Flasche Wein und Gläser. Ein zusätzliches Tischset wurde für mich besorgt. Vielen Dank. Das sieht toll aus, sagte ich. Der Duft seines italienischen Gerichts war mir vertraut. Er stand verunsichert neben dem Tisch. Können wir Sie fragen, warum sie mir gefolgt ist? Wieder sprach oder sah er mich nicht direkt an. Ich bin hier, um mich zu rächen. Ich führte eine Gabel mit Spaghetti zum Mund. In die Stille sagte ich, das war ein Scherz. Die Spaghetti schmeckten hervorragend. Dieses volle Umami, dazu die Marinara-Soße, die er aus stückigen Tomaten und karamellisierten Zwiebeln gemacht hatte, gesprenkelt mit Parmesan und Semmelbrösel. Das ist sehr gut übrigens. Mein Kompliment an den Koch. Das hätte genügen sollen. Wenn das alles wäre, was ich getan hatte. Ihn überrumpeln, sein Abendessen stören, ihm mit meiner Anwesenheit Unbehagen bereiten, hätte das reichen sollen. Nach einem Moment setzte er sich. Er schenkte Wein in ein Glas ein und stellte es mir hin. Sag Bescheid, wenn du mehr willst. Danke, das reicht. Um alle zu beruhigen, fügte ich hinzu, ich bleibe nicht lang. Dann? Was macht die Arbeit? Fragte ich ihn. Das Hundesitten. Seine Haltung veränderte sich. Nach einer Weile antwortete er, ich mache das vielleicht nicht mehr lange. Er nahm einen Schluck Wein. Eine meiner Klientinnen eröffnet ein Restaurant, sie braucht jemanden für die Bar. Ich habe ihr von meinen Gastro-Erfahrungen erzählt. Daraus könnte ein Vollzeitjob werden. Das klingt großartig, sagte ich höflich. Dann wirst du also Barmixer. Ja, jetzt konnte er sich nicht mehr bremsen. Das wird Oberklasse. Sie hat mir schon mal einen Speisekartenentwurf gezeigt. Die Gerichte sind nach Künstlern benannt. Der Rothko-Lachs ist auf zwei Arten gekocht. Das Jasper Johns ist pochierter Dorsch. Was ist das, Karl André? Beth runzelte die Stirn. Wer ist die Klientin? Wo ist das Restaurant? Ich hätte ihr sagen können, wie unwahrscheinlich es war, dass etwas davon eintrat. Er gab ihr eine halbe Antwort. Sie hat noch keine Location gefunden. Ich wechselte das Thema. Ich kann mich noch daran erinnern, als du in diesem französischen Bistro gearbeitet hast. Es war einer von sehr vielen Restaurantjobs gewesen. Nur für einen Sommer. Er meinte damit den Sommer, den er in meiner Wohnung verbracht hatte. Er wusste, dass ich es wusste. Richtig. Mir fällt nicht mehr ein, warum es mit dem Job nicht weiterging. Jetzt reizte ich ihn. Naja, der Inhaber hatte einfach keine Ahnung. Er hatte nie genug Getränkevorräte. Ich hatte nichts, um meine Cocktails zu machen. Mir blieb eigentlich nur Wein auszuschenken, und das kann ja nun jeder Kellner. Er hatte seinen Wein ausgetrunken und schenkte sich nach. Er hat alles ins Essen und die entsprechende Ausstattung gesteckt. Aber weiß doch jeder, dass Getränke viel lukrativer sind. Das ist Grundlagenwissen in der Restaurantbranche. Dieser Typ war ein Idiot. Er war immer noch derselbe. Hier gab es keine Offenbarung, keinen Grund, herzukommen. Ich lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf die Spaghetti und den Eisbergsalat. Beths Blick wanderte zwischen ihm und mir hin und her. Fast schon entschuldigend brachte sie das Thema wieder zur Sprache. Also, ich weiß, wir hatten es schon mal angesprochen, aber ich würde es wirklich gern wissen. Sie sind ihm heute Abend hierher gefolgt. Warum? Er hat in der Vergangenheit mehrere Frauen misshandelt, sagte ich rundheraus. Bevor sie reagieren konnte, fügte ich hinzu, es ist dokumentiert. Es gibt Gerichtsakten. Sie können sie sich ansehen. Sie sagte nichts. Adam beobachtete uns. Sie kennen ihn nur noch nicht lange genug, um es deutlich zu sehen, sagte ich. Sie wissen nicht, wie lange ich ihn kenne. Es war das erste Mal, dass sie in die Defensive ging. Sie dachte nach, spielte alles durch. Aber das war nicht meine Frage. Sie sah mich an. Ich wollte wissen, warum sie persönlich, ihm heute Abend hierher gefolgt sind. Weil, ich zögerte, weil ich ihn mir einfach ansehen wollte. Sie wartete ab. Ich kam mir kindisch vor. Manchmal fällt es mir schwer zu glauben, was mir passiert ist, was er getan hat. Und ihn wiederzusehen macht mir klar, dass es passiert ist. Es ist wirklich passiert. Beth wirkte neugierig, wie eine Wissenschaftlerin, die eine Mikrobe studierte. Und was ist Ihnen passiert? Nachdem eine Mitbewohnerin ihn rausgeworfen hatte, klingelte das Telefon regelmäßig mitten in der Nacht, als wir noch einen Festnetzanschluss hatten. Wenn ich dranging, sagte eine Stimme, ich vermisse dich. Wenn ich widersprach, wiederholte er seinen Refrain. Ich vermisse dich, ich vermisse dich. Zwang mir diese abgedroschene, dumme Rührseligkeit auf und setzte damit jede Antwort außer Kraft. Hör auf, mich anzurufen. Ich habe kein Interesse, sagte ich. Aber er wiederholte einfach nur dieselbe Phrase. Wenn ich auflegte, klingelte das Telefon wieder und sein »Ich vermisse dich« klang immer beharrlicher. Es hätte etwas Bedrohliches gehabt, wäre es nicht gleichzeitig so dumm gewesen. Das Tun von jemandem, dem keine andere Strategie einfiel, als diese eine stumpfe, sich wiederholende Aktion. »Ich habe einen Freund«, sagte ich schließlich. Überraschenderweise hielt ihn das auf. Er behauptete, ich würde lügen, aber dann wollte er den Namen wissen. Mark Radisson. Radisson, wie die Hotelkette. Fluffige Kissen und saubere Laken. Ein Genesungszustand, eine Konferenz in einer mittelgroßen Stadt. Es war mitten in der Nacht. Ich war sehr müde. Ich erzählte ihm von den Vorzügen dieser Person. Von seinem Job und seiner Wohnung. Und dem, was wir gemeinsam unternahmen. Wie zusammen wegzufahren und am See spazieren zu gehen und Eis zu essen. Unglaublich beruhigende Dinge. Ich sprach noch über Mark Radisson, als er schon lange aufgelegt hatte. Ich sprach einfach mit mir selbst, benannte die Dinge. Er rief nie wieder an. Danke, dass Sie es mir erzählt haben. Mehr sagte Beth nicht. Ich konnte ihr Gesicht nicht lesen. Es war ernst. Ich möchte gern denken, dass sie mir glaubte, wenigstens vorübergehend. Jahre später werde ich online nach Adam suchen. Er wird in einer anderen Stadt seines Heimatbundesstaates landen, einige hundert Kilometer entfernt. Eine Stadt mit einer Zeitung, die alle Festnahmen im County veröffentlicht. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne wird er wegen mehrerer Anklagen verhaftet werden. Ruhestörung, Ladendiebstahl und unzählige Male häusliche Gewalt. In seinen 50ern wird er mit steigender Frequenz im Gefängnis ein- und ausgehen. Lange nachdem er bei Beth auszog, lange nachdem der Kontakt mit Christine abbrach, änderte sich mein Leben so sehr, dass ich genauso gut ein anderer Mensch sein könnte. Ich arbeite nicht mehr und meine Zeit gehört mir. Mein Ehemann, der mir dieses isolierte Leben ermöglicht, ist tagsüber meistens fort. Und abends will er sich meine Geschichten nicht anhören. Er will in der Gegenwart leben. Er will unser Leben genießen. Es fällt mir immer schwerer, mich an die früheren Zeiten zu erinnern. Aber ich erinnere mich mit dem Gedächtnis eines Elefanten an Adams Gesicht. Nachdem ich Beth seine geheime Vergangenheit dargelegt hatte, in dem Wissen, dass es wahrscheinlich nichts ändern würde, sah ich ihn an und er sah mich an. Er würde Beth natürlich zurückgewinnen, wenn auch nur vorübergehend. Sie war noch nicht lange genug mit ihm zusammen. Und ich war nur eine Fremde, die das Abendessen störte. Jemand, der einfach eine Geschichte erzählte. Ich fuhr fort, als sich Beths Gesicht veränderte. Als Adam mein Tischset wegriss und Teller und Besteck zu Boden fielen, als jemand protestierte. Aber ich weiß, wer er wirklich ist. Und dann, aber Menschen können sich ändern. Gerade als jemand anderes sagte, geh jetzt. In dem kurzen Moment, bevor er sie wieder auf seine Seite gezogen hatte, sah er mich an. Ich wusste nicht, was ich wollte, bis ich es sah. Es war ein vollkommen offener Gesichtsausdruck, das Gesicht eines Kindes. Nicht wütend oder bitter oder gewalttätig, auch nicht schuldbewusst oder reumütig oder beschämt. Er sah einfach so aus, als säße er in der Falle.
Ein Ausschnitt aus der Geschichte Orangen, veröffentlicht im Erzählband Glückscollage von Ling Ma. Lesung Katja Bürkle, Regie Irene Schuck. Zoe Beck hat die Geschichten ins Deutsche übertragen. Erschienen sind sie im Verlag Kulturbooks. Danke an dieser Stelle an den Verlag, ohne dessen Genehmigung wir die Lesung in diesem Podcast nicht anbieten dürften. Das war der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Ich sage danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Marie Schöss.